Mein Name ist Martin Kamphuis. Ich bin Holländer. Wir waren vor einigen Jahren schon mal da und dann saßen hier mehrere Leute, aber jetzt muss man es ein bisschen aufteilen. Jetzt habt ihr irgendwelche so Mundschutz auf. Das ist alles ungewöhnlich und auch vielleicht, wenn wir es von vor 2 Jahren nehmen, unerwartet. Wie kann das nun sein? Vielleicht hat es auch mit der Thematik zu tun. Wir werden über das Thematik Weltherrschaft und neue Weltordnung sprechen. Ich heiße Sie, ich heiße euch herzlich willkommen, auch die, die über Livestream mithören, mitsehen. Herzlich willkommen dazu. Das ist auch schön, so eine Gelegenheit. Das ist eigentlich auch erst durch diese Entwicklung gekommen, dass über Livestream mehrere mithören können. Aber es ist immer schöner, so meinen wir, und besser, selbst vor Ort dabei sein zu können, Gemeinschaft haben zu können. Meine Frau und ich, wir haben einen Dienst, dass wir aufklären über Hintergründe von Buddhismus. Ich war früher Buddhist, von Esoterik oder New Age Bewegung. Und das im Vergleich zum Christentum stellen. Und wir haben immer wieder festgestellt, wie wichtig das ist, weil wir feststellten, dass nachdem wir aus dem Buddhismus, aus der Esoterik, zum Glauben gekommen sind, dass dann wir wahrnahmen, dass viele Gemeinden genau das anfingen zu praktizieren, was wir damals unter einem ganz anderen Geist haben praktiziert. Und dann haben wir festgestellt, es ist wichtig, darüber aufzuklären und zu unterscheiden. Nun, das wird heute auch mit ein Thema sein. Die Elke wird auch ein Part der Esoterik und gerade auch, was Esoterik über Weltherrschaft und Weltordnung sagt, uns mitteilen. Und ich will einfach kurz zuvor ein wenig über das Programm sagen. Wir haben nun heute Abend das Thema tatsächlich Weltordnung und Weltherrschaft. Dann haben wir nachher noch eine Jugendstunde. Oh, es ist nicht da. So, ist es dann irgendwo anders zu sehen? Bin ich nicht da? Wie kann das sein? So, wenn wir das so fest angesucht. Also ist der Beamer nicht an. Also vielleicht versucht ihr es dann. Ich sage mal, was das Programm ist. Heute Abend die Suche nach mir selbst. Wir werden ein wenig persönlicher auch über unsere Geschichte sprechen. Und dann morgen die Weltherrschaft Jesu, dein Reich komme. Dann werden wir mehr darauf eingehen. Und morgen Nachmittag Verwüstung oder Bekehrung. Da geht es auch über das Gräuel der Verwüstung, was von Daniel, wo Daniel drüber spricht, da werden wir morgen Nachmittag drüber sprechen. Also es ist ein kompaktes Thema, was alles mit dem zu tun hat, was Weltherrschaft und auch neue Weltordnung angeht. Ja, da haben wir das Programm. Ja. Also so wird das nun gehalten werden. Aber heute Nachmittag, heute Abend, Weltherrschaft und neue Weltordnung, ein sehr spannendes Thema. Also wir möchten immer gerne einsteigen mit der Bibel und schauen, was sagt nun die Bibel über Weltherrschaft überhaupt? Ist das dann ein Thema der Bibel? Ja, in der Offenbarung, Kapitel 13, steht konkret, ab Vers 5, zweiter Teil, es wurde ihm, hier ist die Rede von dem Tier, Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. Vers 7, und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Nun, wenn das nicht Weltherrschaft ist, das ist so deutlich formuliert. Und Vers 8, alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten, jeder, dessen Name nicht geschrieben ist, im Buch des Lebens. Nun, da ist dann tatsächlich etwas ganz deutlich beschrieben, dass es so eine Art Weltherrschaft geben wird, aber weil diese Person als dem Tier beschrieben wird, wissen wir, dass es eine antichristliche Richtung eingeschlagen hat. Und wenn wir jetzt über Weltherrschaft und auch neue Weltordnung sprechen, werden wir vielleicht auch Qualitäten finden, die ja da auch in diese Richtung gehen. Wir wollen auch ein wenig noch in andere Stellen schauen, wie in 2. Thessalonicher 2, Vers 3, zweiter Teil. Da ist die Rede von dem Menschen der Gesetzlosigkeit und der muss offenbar werden. Und er wird auch der Sohn des Verderbens genannt. Vers 4, der widersetzt sich und überhebt sich über alles, was Gott heißt. Diese Überhebung von dieser Person, der, so sagt Johannes, 1. Johannes 2, Vers 22, ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Also dieses Leugnen des Vaters und des Sohnes. 1. Johannes 2, Vers 18, in der letzten Stunde, Entschuldigung, es steht ein kleiner Fehler, kommt der Antichrist, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. So ist die Rede. Das heißt, es gibt ein Kontinuum, das heißt, andauernd gibt es Antichristen in unterschiedlichen Formen, in unterschiedlichen Nationen, die aufgetreten sind, hier oder dort. Und das wird man können sagen, am Ende dieser Kette von vielen Antichristen, eine Person aufstehen, die dann diese ganze Welt an sich reißen wird und ein Weltenherrscher sein wird. 2. Thessalonicher 2, Vers 7, da ist die Rede von dem Geheimnis der Gesetzlosigkeit, was schon wirksam ist. Und da könnte man dieses Geheimnis auch als eine Art Kraft, eine verführerische Kraft oder Macht beschreiben. Es können auch verführerische Personen oder Herrscher sein. Es können viele Dinge sein. Wir haben ein Buch geschrieben, Spirituelle Kräfte des neuen Zeitalters, und klären in dem Buch auf über die New Age-Bewegung und haben zentral den Vers 2. Thessalonicher 2, Vers 11. Und das steht genau in diesem Kontext von diesem antichristlichen Gewaltübernahme. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Nun, dass viele Menschen oder vielleicht so gut wie die ganze Menschheit an eine Lüge glaubt, ist dann auch ein Zeichen dafür, wie wirksam diese Kraft, wie verführerisch sie ist, wie viele Menschen dann sagen, ja, ist gut, fühlt sich gut an, wir lassen uns darauf ein, und da werden wir am Ende auch noch darauf zurückkommen. Aber jetzt noch kurz darüber zu sprechen, was Jesus selbst sagte, Matthäus 16. Er sagt zu den Jüngern, wenn es Abend oder zu den Menschen, wenn es Abend geworden ist, so sagt ihr, heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot. Und frühmorgens, heute stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Das Aussehen des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeiten könnt ihr nicht beurteilen. Womit Jesus andeutet, aber ihr solltet die Zeichen der Zeiten beurteilen können. Es ist wichtig, dass wir einen Blick in unsere Zeit wagen und diesen Blick so ausgerichtet ist, dass wir beurteilen können, was läuft hier denn? Was geht hier ab? Das sind ganz wichtige Hinweise, und unter diesem Motto wollen wir auch diesen Blick in unsere Zeit wagen. Und wenn wir das wagen und sprechen über Weltherrschaft oder auch neue Weltordnung, dann müssen wir nach bestimmte wichtige Bewegungen in dieser Welt schauen oder auch nach einem Forum, sogenannte Weltwirtschaftsforum. Da gehen Impulse von aus, die die reichsten Milliardäre der Welt und die Führer aller Länder zusammenholt und in ein Forum zusammen in eine bestimmte Richtung stimmt oder bestimmt. Das Forum wurde in 1971 als gemeinnützige Stiftung gegründet, hat seit 2015 offiziell den Status einer internationalen Organisation. Also das hat ja ein Wachstum, dass es jetzt so international anerkannt ist. Gründer ist Professor Klaus Schwab. Er veranstaltet Jahrestreffen jedes Jahr in Davos in der Schweiz. Das 50. Jahrestreffen war von 21. bis 24. Januar 2021 fing das, das Treffen schon statt, fand schon statt, aber online, sodass es nicht vor Ort in Davos stattfand. Aber im Zusammenhang mit diesem Forum hat Professor Klaus Schwab dieses Buch Covid-19, der große Umbruch, geschrieben. Und in diesem Buch setzt er Impulse, und das, was er darin beschreibt, übermittelt er auch die Führer aller Länder. Und wenn man schaut, was jetzt geschieht, dann merkt man sehr bald, dass sehr vieles von dem, was da beschrieben ist, dabei ist, umgesetzt zu werden. Also ist es eine ganz wichtige Sache. Nun, in 2021, 26. Januar, hat Frau Merkel einen Vortrag gehalten, wie gesagt, online. Und da sagte sie, als sie diese Rede anfing, heute, vor einem Jahr, war noch nicht allen klar, dass wir in einer Pandemie leben werden. Also, wenn wir dann zurückdenken, 26. Januar 2021, dann sagt sie vor einem Jahr, das heißt Januar 2020, war, wo alles noch nicht so klar war, was läuft hier eigentlich, wusste sie offensichtlich schon, dass wir in einer Pandemie leben werden. Das Davos-Forum ist der richtige Ort, um Diskussionen über die Zeit nach der Pandemie zu führen. Dabei gilt natürlich, alles, was die Pandemie eindämmt, ist gut. Ups. Das ist nicht nur gut für die Gesundheit der Menschen, sondern auch gut für die wirtschaftliche Entwicklung, für die kulturellen Möglichkeiten. Nun, ich weiß nicht, ob allen da einstimmen können, diese Aussage. Vielen haben durch diese ganze Krise ihr Geschäft aufgeben müssen. Viele Geschäfte gehen ein. Es wird immer schwerer, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Aber Frau Merkel sagt, nein, alles, auch wirtschaftlich gesehen, ist es gut. Und wenn wir das so ja mal auf die Zunge ergehen lassen, dann merken wir, Frau Merkel hat offensichtlich mit dem allen, mit dieser ganzen Krise, einen ganz anderen Plan oder ein ganz anderes Ziel. Und das Ziel erkennen wir nicht so. Es ist auch, wie wenn sie das nicht ganz offen sagt, ob es nicht aufgedeckt ist. Am Ende der Rede sagt die Bundeskanzlerin, wenn wir uns anschauen, was die Pandemie mit uns gemacht hat, ist mein Fazit, dass sie als Bestätigung all dessen gelten kann, was in den letzten Jahren immer den Geist von Davos ausgemacht hat. Den Geist von Davos? Was meint sie damit? Nun, das Wort Geist kann natürlich ein unsichtbares Wesen sein, aber es ist auch ein Gedankengang oder wie man eben vorgeht. Und das mag sie zunächst auch mal so meinen. Und wenn wir diesen Geist von Davos prüfen wollen, müssen wir natürlich anklopfen bei Herrn Professor Klaus Schwab. Der ist der prägende Person, die prägende Person von diesem Forum. Und so schauen wir wiederum auf dieses Buch Covid-19, The Great Reset, diesen großen Umbruch auf Deutsch. Und da sagt er drin, tiefe existenzielle Krisen ermöglichen jedoch auch mehr Selbstreflexion und bergen das Potenzial für einen Wandel, eine Transformation. Dann heißt es in dem Buch, die Bruchlinien der Welt, vor allem die sozialen Gräben, mangelnde Gerechtigkeit, fehlende Kooperation, das Versagen von Global Governance und Leadership, also wie man global Probleme anpackt, sind jetzt offensichtlich wie nie zuvor. Und die Menschen spüren, dass die Zeit für einen Paradigmenwechsel gekommen ist. Paradigmenwechsel ist, dass etwas ganz Neues, ein neues Programm, eine neue Ordnung formuliert wird. Eine neue Welt wird entstehen, deren Umrisse wir ersinnen und skizzieren müssen. Also, er deutet hier in diesem Buch ganz klar diese neue Weltordnung an, wovon wir auch heute reden. Und das Wort Weltordnung ist schon länger im Munde von wichtigen Personen. In 1990 war es schon bei Präsident, dem Seniorpräsident Bush. Da sagte er, aus diesen schrecklichen Zeiten, das hat er gesagt am Ende des Kalten Krieges, kann eine neue Weltordnung entstehen. Frei von Terror, stärker im Streben nach Gerechtigkeit und sicherer in der Suche nach Frieden. Eine Ära, in der die Nationen der Welt sich entfalten und in Harmonie miteinander leben. Das hört sich alles sehr schön an. Auch Joe Biden hat schon in 2013 in einer Ansprache gesagt, die Aufgabe ist es, eine neue Weltordnung zu schaffen. Nun, wir sind also in bester Gesellschaft, wenn wir das so sehen, dass eben dieser Umbruch durch Covid-19 offensichtlich zustande gebracht werden will. Und da sind viele, die das aussagen. In der Politik, Wolfgang Schäuble sagte, die Corona-Krise ist eine große Chance. Der Widerstand gegen Veränderung wird in der Krise geringer. Wir können die Wirtschafts- und Finanzunion, die wir politisch bisher nicht zustande gebracht haben, jetzt hinbekommen. Ich will die Pandemie nicht verharmlosen, wenn ich feststelle, große Krisen sind große Chancen. Also erwartet man also in der Politik, dass diese Krise eine große Chance zu einem riesen Umbruch mit sich bringt. Auch im Kirchenrat, EKD-Ratsvorsitzende und Landesbischof Bedford Strom sagte in der EKD-Synode in München, die Corona-Pandemie gibt die Chance, innezuhalten und neue Wege zu beschreiben. Die Welt braucht Umkehr. Er sprach sich für eine große Transformation der Gesellschaft aus. Nötig seien beherzte Schritte zur Begrenzung des Klimawandels, Gerechtigkeit in den weltweiten Wirtschaftsbeziehungen, faire Löhne und so weiter. Also hier ist nicht ein Umkehr, wie Jesus aufrief, tut Buße, also kehrt um von euren persönlichen Sünden, sondern hier geht es um Umwelt, hier geht es um soziale Ungerechtigkeit, um Wirtschaft, faire Löhne und so weiter. Das sagt eben eine Person, der ja doch als Christ bezeichnet werden will. Papst Franziskus hat jetzt ein Buch herausgebracht. Dieses neue Buch, es ist jetzt gerade neu bekannt gegeben worden, am 9. Juni. Da heißt es, dass er den Fokus auf die Covid-19-Pandemie und ihre Folgen legt in dem Buch. Das Interviewbuch des italienischen Journalisten Domenico Agasso erscheint nun auch auf Deutsch. Im Gespräch mit Agasso beschreibt Franziskus seine Vision des Planeten nach der Pandemie und sieht die Menschheit dabei an einer Weggabelung. Die Corona-Krise sei demnach eine Chance für eine gerechtere und hoffnungsvollere Gesellschaft. Man sieht überall genau die gleichen Formulierungen. Man hat fast den Eindruck, es ist wie wenn der gleiche Geist durch unterschiedliche Leiter hier zu uns spricht. Und dann sehen wir, was die Themen von Papst Franziskus sind. Er schlug zum Beispiel vor, einen universellen Grundlohn einzuführen, dass alle Menschen auf dieser Erde einen Grundlohn haben. Also eine Chancengleichheit auf einer, man könnte sagen, fast kommunistischen oder sozialistischen Ebene. Er schloss den globalen Pakt für einheitliche Bildung, sind prinzipiell schöne Aussagen, und den Pakt menschliche Brüderlichkeit für Weltfrieden. Hier geht es um den Weltfrieden und Brüderlichkeit unter den Religionen. Hier geht es darum, dass man Brüder und Schwester ist mit allen anderen auch unterschiedlichen Religionen. Er fördert den Umweltschutz. Die Natur würde, sagte er, die Übertretungen, die an ihr begangen wurden, nicht vergeben. Die Natur. Ich rede nicht davon, dass dass wir Gottes Schöpfung vielleicht nicht gut verwendet haben, aber es geht um die Natur selbst, die hier eine Stimme gegeben wird. Papst Franziskus fordert auch die Impfung der gesamten Menschheit und er ruft zur neuen Weltordnung nach der Pandemie auf, durch eben den Great Reset, diesen großen Umbruch. Nun, das so ein bisschen als Einstieg zu dem, was die Politik von sich gibt. Das heißt, Covid-19, wird hier groß und deutlich formuliert, ist nur ein Trittbrett für etwas anderem, für einen Umbruch. Nun will Elke uns ein bisschen einführen in die Ziele des New Age und auch wie die New Age-Bewegung manche Dinge schon vorgedacht hat.
Ja, guten Tag. New Age, neues Zeitalter bedeutet das ja. Und die meisten Menschen, die haben da vor 30 Jahren mal davon gehört und haben gesagt, ja, das waren damals, das waren so ausgeflippte Typen. Und da hört man jetzt ja gar nichts mehr von. Diese Bewegung, die gibt es ja wohl gar nicht mehr. Aber wir sehen, dass sie auferstanden ist. Und sie heißt jetzt in dem Sinne nicht mehr die New Age Bewegung, sondern man sagt ganz deutlich, wir sind jetzt in der neuen Zeit, die damals vorausgesagt wurde von den New Age Leuten. Das heißt von den Leuten, die eben auch mit esoterischem Gedankengut beschäftigt waren. Die New Ager, das waren diejenigen, die praktisch spirituell sein wollten. Die wollten auf geistlicher Ebene diese Welt verändern. Auch gefühlsmäßig. Das Prinzip Liebe wurde ganz hoch gehalten. Aber das Prinzip Frieden und gleiche Behandlung, das wurde alles ganz hoch gehalten. Der Professor Schwab hat ja sein Institut oder seine Institution 1971 gegründet. Das war genau schon der Anfang, die ersten Jahre dieser New Age Bewegung. Auch Bush, der 1990 davon gesprochen hat, dass es doch notwendig wäre, Frieden für diese Erde zu schaffen und dass wir in Harmonie miteinander leben sollten. Das ist voll das ganze Gedankengut der Esoterik oder des New Age. Wir reden ja schon seit 18 Jahren, erzählen wir über die Esoterik und die Unterschiede und wir haben immer wieder in unseren Vorträgen die Ziele genannt. Aber es scheint so, dass das heute für Menschen, dass sie das gar nicht erkennen können, dass wir damals schon oder schon mindestens seit 10 Jahren konkret die Ziele anführen und sagen immer, Leute, wenn ihr die Ziele behaltet, das ist das Allerwichtigste von den ganzen Vorträgen. Denn dann wisst ihr, wo es hingeht. Also, ich möchte ganz kurz die Ziele noch einmal nennen. Und wir haben ja schon eigentlich im Voraus einiges gehört, wie diese Ziele umgesetzt werden sollen. Das war, kann man sagen, erstmal ganz wichtig auch, das Abschaffen des Schöpfer- und Erlösergottes. Den brauchen wir nicht. In den Schulen wird Evolution gelehrt und alles ist entstanden und so weiter. Dann die Göttlichkeit des Menschen. Der Mensch soll erkennen, dass er göttlich ist, und das wird vorausgesetzt, der Mensch soll göttlich sein. Natürlich möchte man eine Welteinheitsreligion, weil das ganze Thema ist ja Frieden. Frieden auf Erden. Und gesund. Das ist ganz, ganz wichtig. Gesundheit für die ganze Menschheit möchte man auch anstreben. Und natürlich eine Weltregierung, denn ohne Weltregierung soll es keinen Frieden geben und damit brauchen wir auch eine neue Weltordnung. Wie gesagt, diese Dinge wurden schon seit 40 Jahren mindestens gesagt, aber wir haben nicht Acht gehabt als Christen. Und ich muss selber sagen, wir selber sind überrascht, wie schnell sich das, was eigentlich nur als geistlich, so spirituell gesehen wurde, eine andere Strömung, eine religiöse Strömung, wie schnell das zur politischen Bewegung geworden ist und wo wir jetzt mittendrin sind. Ganz, ganz wichtig, noch ein Ziel, nämlich ein Paradies auf Erden zu schaffen. Dazu gehört es ja natürlich, dass wir gesund sind und dass wir Frieden haben. Und darum auch Aufbruch ins grüne Zeitalter. Deshalb müssen wir uns jetzt verstärkt um die Umwelt kümmern, wie wir das eben auch schon von den Politikern und vom Papst gehört haben und von der EKD. Schon vor Jahren gab es im Spiegel diesen Artikel »Die Weltregierung«. Und da ging es darum, dass im Silicon Valley da schon Menschen dabei sind. Silicon Valley ist ja in Kalifornien und da sind die ganzen großen Computerfirmen und die leiten sozusagen schon eine Weltregierung ein. Ein ganz wichtiger esoterischer Autor, Ken Wilber, er ist auch Professor in Amerika, er hat ein Buch geschrieben, Halbzeit der Evolution. Das heißt, er ist der Meinung, dass wir jetzt als Menschen auf der Hälfte unserer Entwicklung sind. Vom Tier zum Menschen und dann zum Gott. Er sagt, wenn der Mensch göttlich sei, oder so könnte man aus seinem Buch kann man das entnehmen, wenn der Mensch göttlich sei, dann muss er theoretisch auch unsterblich sein. Und sagt dann, dieses Buch erzählt die Geschichte der Seele, die in einer evolutionär aufsteigenden Kurve in Richtung Unsterblichkeit klettert. Das ist wahrhaftig angestrebt. Wir wollen sein wie Gott. Wir sind doch göttlich. Nun, es gibt auch einen ganz bekannten Autor, Neil Donald Walsh. Viele denken, dass er Christ sei, weil er ein Buch geschrieben hat, Gespräche mit Gott. Und der sagt, die Ära eines einzigen Erretters ist vorüber. Was jetzt nötig ist, ist gemeinsames Handeln, vereinte Anstrengung, kollektive Mitschöpfung. Wenn wir doch alle göttlich sind, dann sind wir auch in der Lage, schöpferisch tätig zu sein. Und wir werden nachher noch hören, wie das umgesetzt wird heutzutage oder umgesetzt werden soll. Inhalt dieser neuen Welteinheitsreligion, die ja angestrebt wird, ist folgendes. Man denkt zum Beispiel, Gott ist sowohl außerhalb der Schöpfung, ja, das sagt die Bibel. Gott hat sich aus der Schöpfung direkt herausgezogen. Er ist im Himmel und regiert von dort. Aber Esoteriker und auch fernöstliche Religionen glauben, dass das Göttliche auch in jedem Menschen und in allen Dingen ist. Also auch in Bäumen und in Steinen und so weiter. Mit diesem Gedankengut, mit diesem Gottesbild oder diesem Gedankengut einer Welteinheitsreligion verbindet man praktisch Ost und West und Christentum, Buddhismus und Hinduismus. Alice Bailey, eine Okkultistin, die schon so um 1900 rum gelebt hat, sie hat damals schon gesagt, dies sind die fundamentalen Wahrheiten, auf denen die Weltreligion der Zukunft ruhen wird. Also diese Vermischung zwischen Christentum und den anderen Religionen. Und so fängt man hier erstmal an bei uns mit der Religionsvermischung, nämlich man baut das House of One, das Haus für den einen, wo Islam, Judentum und Christentum zusammen da oder jeder für sich, aber in einem Haus Gottesdienste feiern. Wie man das noch vereint, ist zum Beispiel durch Yoga. Ein christlicher Liedermacher und Pfarrer, Clemens Bittlinger, hat zusammen mit einer christlichen Yogalehrerin diesen Kurs hier gegeben, Jesus und Yoga. Und da heißt es, das Ziel sei, zu lernen, sich im Alltag für die heilsame Gegenwart Gottes zu öffnen, durch Yoga. Das Gottesbild ist also ein anderes als das, was wir im Christentum lernen. Die Bibel sagt, Gott ist ein persönlicher Gott. Wir können in Beziehung zu ihm treten. Aber das neue Gottesbild sagt, nein, Gott ist eine unpersönliche Kraft. Er ist Bewusstsein, er ist Energie. Und darum öffnet man sich auch heute für diese Kraft und für diese Energie auch im Christentum. Ein doch für viele noch bekannter Christ, Thorsten Hebel, er hat dieses Buch geschrieben, Freischwimmer, meine Geschichte von Sehnsucht, Glauben und dem großen, weiten Meer. Er gab ein Interview in einer christlichen Zeitschrift und sagte da, mein Glaube an Gott war irgendwann weg. Heute bade ich in der Präsenz Gottes, Gott in dir und du in Gott. Es geht darum, die Präsenz Gottes zu spüren und zu erleben. Es geht nicht mehr um Beziehung, sondern ich bade in dieser Kraft, in dieser Energie, in diesem Bewusstsein. Und viele Christen haben dieses Buch gelesen und waren erschüttert und kommen auch ins Durcheinander, denn dieser Mann hat auch mal auf großen christlichen Konferenzen gesprochen, zum Beispiel Jesus House. Einer der, kann man sagen, Anfänger oder wesentlichen Personen, die die New Age-Bewegung mit in die Wege geleitet haben, ist Fridtjof Capra. Er hat dieses Buch geschrieben, Tao der Physik. Und dadurch wurde er sehr bekannt. Das Tao kommt ja aus dem Hinduismus. Er beschreibt, wie das gekommen ist, dass er plötzlich eine ganz neue Gottesbild hat und Erfahrung. Ich saß am Ozean. Plötzlich nahm ich wahr, dass mein ganzes Sein in einem gigantischen kosmischen Tanz verbunden war. Ich sah Kaskaden von Energien, die aus dem Universum herunterkamen. Ich sah die Atome der Elemente und der meines Körpers vereint in einem kosmischen Tanz der Energie. Ich wusste, dass dies der Tanz von Shiva ist. Shiva, eine hinduistische Gottheit der Zerstörung. Nun, auf jeden Fall hat dieser Mann sehr viel Einfluss auf unsere Gesellschaft gehabt. Die Basis, könnte man sagen, für eine Verbindung, wie sie jetzt im Gange ist, nämlich zwischen einer neuen Weltordnung, zwischen der Politik und einer Weltreligion, neuen, der Spiritualität. Diese Verbindung basiert auf dem Wunsch nach Einssein. Wir wollen alle gleich sein und das haben wir ja gehört. Der Papst ist dafür, alles gleiche Löhne einzuführen. Das sagt übrigens auch Herr Schwab. Das wird angestrebt. Einssein ist das große Thema auch der New Age-Bewegung gewesen. Diese Dame, Barbara Marx Hubbard, sie ist 2019 gestorben. Sie war Psychologin und Zukunftsforscherin und Autorin. Sie sagte Folgendes. Der große Weltenplan bestehe darin, eine neue Welt des Einsseins mitzuerschaffen. Sie prägte den Aufbau einer evolutionären Weltsicht. 1984 wurde sie als Vizepräsidentin der USA nominiert. Also auch wieder mitten in dieser Zeit der New Age-Bewegung. Da trat sie auf und hat ihre Bücher geschrieben. Die neue Weltordnung gemäß der Esoterik beruht auf dem Gedanken, der Mensch sei göttlichen Ursprungs, das haben wir schon gesagt, und könne, wenn er dieses erkennen und entwickeln würde, nämlich dass er göttlich ist, die Welt nach seinen Wünschen verändern. Und was sind dann die Wünsche? Beseitigung der Armut, eine gerechte Verteilung aller Güter, eine heile, auch gesunde, friedliche Welt des Einsseins, sowohl eben spirituell als auch wirtschaftlich oder politisch. Auf einer Demo in Berlin hat Martin dieses Foto gemacht. Und zwar steht ja da auf dem Schild, du und ich, wir alle. Die meisten Menschen, die auf diese Demos gehen, sind Esoteriker. Es kommt uns vielleicht komisch vor, denn wir denken, nun würden die doch eigentlich sehen, dass ihre Ziele durchgesetzt werden. Aber nein, sie sehen, dass hier ein Riesengewalt im Gange ist. Dass Dinge uns aufgezwungen werden und das wollen sie nicht, denn sie sind für Freiheit, für Liebe und für Frieden. Und ich denke, oder wir beide glauben, dass jetzt die Zeit ist, um diese Menschen zu erreichen, denn die suchen jetzt. Nun noch eins, eins sein mit wem? Mit Gott, mit dem Göttlichen, mit der Schöpfung, mit dem ganzen Kosmos, alles, was wir hier sehen, mit der ganzen Welt, mit jedem Menschen. Es darf nicht mehr Diskriminierung stattfinden, es darf keine Unterschiede mehr geben, keine Geschlechterunterschiede mehr, keine Rassenunterschiede mehr und so weiter. Und natürlich eins sein auch durch Technik, durch das Internet.
Ja, das ist einer der wichtigsten Aspekte auch unserer Zeit, das Internet, die Digitalisierung. Das alles fand auch in dieser Zeit des Aufbruchs des New Age statt, dass da das Internet kreiert wurde. Alle mit allen verbinden, so war ein Artikel in der Zeit, in Ende März diesem Jahres. Es war der Aufbruch in ein neues Zeitalter, hieß es. 1985, kalifornische Hippies programmierten The Well. Das heißt Woo Earth Electronic Link. Das war ein erstes Internetversuch. Damals gab es das alles gar nicht. Matthew McClure hat die vielen, die in der neuen Online-Gemeinschaft zusammenkommen, Peyote, Pilze oder LSD genommen. Im Rausch habe er die Erfahrung gemacht, dass es eine Art überpersönliches Bewusstsein gibt, das alles mit allem verbindet. Also hier diese spirituelle Einheit. Und nun war sie damit beschäftigt, das auch technisch umzusetzen. Diese Verbundenheit entdeckte er im April 1985 erneut mittels einer Software, die Menschen aus ihren Körpern herauskatapultiert in eine neue, geheimnisvolle, schillernde Sphäre, den Cyberspace. Nun, für junge Leute ist das alles ganz normal, für uns allen inzwischen. Und da fragen sich immer mehr, kann man sich zum Glauben klicken? Weil viele Treffen dürfen nicht mehr stattfinden, also jetzt könnte man auch klicken, also ja, ich will glauben, ich will zu Jesus gehören und dann ist das auch gut, mit einem Klick. Und so baut man virtuelle, digitale Welten auf. Hier auch Jörg Dechert von ERF Medien, in seinem Blog Pixel Pastor. Vor 20 Jahren hätten viele das noch kritisch gesehen. Der erste Corona-Lockdown habe jedoch die Bedenken, Mahnungen und Warnungen beiseite gefegt. Jede Medienrevolution sei eine Chance für das Evangelium. Und dies gelte auch für das Internet. So, das auch von mehreren Christen positiv aufgegriffen, diese Digitalisierung. Avatare inklusive, so hieß es in einer Werbung der Badischen Landeskirche, so könnte man eine virtuelle Andacht beiwohnen, indem man selbst in der Haut einer digitalen Avatar, das ist eine Gestalt, schlüpft und dann ein Andacht lauscht. Avatar ist eine Gestalt, also eine erleuchtete Gestalt aus dem Hinduismus. Das neue Einssein ist digital, ganz wichtig, biologisch und physisch. Das ist ja auch, was Professor Klaus Schwab in The Great Reset beschreibt. Er sucht nach einer Verschmelzung unserer physischen, digitalen und biologischen Identität. Er möchte also, dass jede Person auch eine digitale Barcode hat. Und die nicht nur durch ein Handy, sondern am liebsten direkt im Körper, in der Physis vorhanden ist. Durch das Biologische werden wir programmiert, je wie wir wollen. Männlich, weiblich oder auch andere Genderformen. Wir können alle Möglichkeiten offen halten, denn wir sind nun diejenigen, die diese Welt gestalten. Wir sind Götter. Wir werden das tun, was sonst Gott nur macht. Dieser transhumanistische Ansatz der Eliten wurde von der Öffentlichkeit bisher immer als Verschwörungstheorie abgetan. Da sagten viele, hey, dass Mensch und Maschine zu einer Einheit werden, das ist verrückt. Das sei nur Spinnerei. Aber indem Professor Klaus Schwab nun so einen Einfluss über die Führerschaft der ganzen Welt gewonnen hat, merken wir, dass es keine Verschwörungstheorie ist, das ist etwas, was dabei ist, umgesetzt werden zu wollen. Das ist der Great Reset. Da ist ein Mann, er heißt Ray Kurzweil in Amerika, und er ist sehr stark mit dieser transhumanen Geschichte beschäftigt und prophezeite, dass in 2029 die Computer von der Intelligenz und der Simulation der Gefühle nicht mehr von einem Menschen zu unterscheiden sei. Und in 2045, sagte er, sei das Jahr der Singularität, in dem Mensch und Computer zu einer Einheit verschmelzen. Es ist unglaublich. Dann kann man als so eine Maschine aufstellen und diese Maschine kann reden, intelligent wie Menschen, und man würde nicht erkennen, es sei eine Maschine. Es ist wie, wenn dann ein Bild dasteht, und alle denken, das Bild ist eine Person. Übrigens macht Rick Kurzweil, ist schon in seinen 70er, alles, dass er diese Zeit erreicht und dabei sein wird, und vielleicht kann er dann ewig weiterleben in einer Maschine. Diese neue Weltordnung will ja eine digitale, biologische und physische Identität hervorbringen, vor allen Dingen auch Gesundheit zum zentralen Thema bringen. Klimaneutralität, die Reduktion der Menschheit steht auf dem Programm. Und das durch Global Governance, das heißt durch globale Zusammenarbeit, sodass zusammen Dinge erreicht werden können, die wir nicht alleine erreichen können. Dazu müssen Gelder in Untersuchungen, in Wissenschaft gesteckt werden, das sei sehr wichtig. Und da ist man darauf gekommen, dass man vielleicht auch, das ist ein Gerippe von einem Mammut, diese Urtiere, die es heute nicht mehr gibt, durch Genomes arbeiten, indem man ein Elefantenpfanne nimmt und die Gene, die in dem Gerippe vorhanden sind, zusammenbringt mit die eines Elefanten, dass man dann doch wieder irgendwie eine Art Mammut herstellen kann. Und das soll sinnvoll sein. Da ist ein Mann, George Church, so ist sein Name, mit beschäftigt, ein Molekularbiologe an der Harvard University. Und er versucht, durch dieses Schneiden in den Genen und neu zusammensetzen von Genstränge, ja, so eine Art Mammut herzustellen. Und er meint es auch sinnvoll, wenn wir die in diese großen Steppen in Sibirien dann herumspazieren lassen, dann trampeln die allen Schnee flach und dann bleibt der Schnee länger liegen und Schnee reflektiert die Sonne, also würde das auch für die Erderwärmung beitragen können. So versucht man dann, Gelder loszukriegen für diese enormen Projekte. Das fing an mit einer Frau namens Jennifer Doudna. Eine amerikanische Biochemikerin von der Universität Tate, Kalifornien in Berkeley, sie machte bahnbrechende Entdeckungen einer RNA-gesteuerten Genschere, die sie kurz CRISPR nannte. In 2022 bekam sie mit ihrer Kollegin Emanuelle Charpentier einen Nobelpreis der Chemie dafür. In dem Buch, was sie in 2017 darüber schrieb, das Buch heißt Eingriff in der Evolution, sagt sie, diese Genschere verleiht die Menschheit die Macht, die zukünftige Entwicklung des Lebens auf unserem Planeten mit Präzision zu steuern. Okay, jetzt kommen wir zu den allerkleinsten Bausteinen Gottes, wo wir Menschen daraus aufgebaut sind. Und da kann man durch diese Technik herum so schneiden und Wunderbares bewirken, denn man kann dann vielleicht im Vorfeld schon Krankheiten ausscheiden. Und das ist ja übrigens auch mit dieser ganzen Impfwelle verbunden. Denn da geht es um eine mRNA-gesteuerte Impfung. Was ist das nun einfach? Das hat mit DNA, mit RNA zu tun. Nun kurz zusammengefasst. In etwa in 2002 wurde das menschliche Genom, das heißt diese Urgenetik der Menschen, entschlüsselt. 2012 in etwa war die Erfindung von CRISPR, diese Genschere. CRISPR nutzt die RNA, um die DNA zu verändern. DNA ist die Verwalterin der Erbsubstanz und das sind beständige Moleküle. Das RNA ist die Reformerin der DNA. Das sind bewegliche Moleküle. Ein RNA ist seit Ausbruch der Corona-Krise im Fokus, denn ein mRNA, das heißt ein Messenger-RNA, das heißt ein Botschafter-RNA-Impfung, ist jetzt überall angeboten, auf enorm großes Gebiet. Also auf sehr viele Menschen wird das, man könnte sagen, ein Stück weit erprobt. Diese mRNA-Impfstoff ist ein synthetisch hergestellte, hat ein synthetisch hergestellte DNA-Fracht in die Zelle transportiert. Das geht noch nicht so weit wie bei der CRISPR-Methode, weil die CRISPR-Methode mit der Genschere direkt in den Zellkern geht, um die Erbanlagen zu verändern. Aber es nähert sich dem an. Und ich denke, irgendwie müssen wir uns vielleicht als Christen auch fragen, ist das dann so weit in Ordnung? Wenn wir studieren oder ein bisschen nachvollziehen, was läuft da dann eigentlich? Ist es in Ordnung, in den ursprünglichen Bausteinen Gottes, des Menschen und der Tieren, auf so eine Art und Weise einzugreifen, dass wir alles ändern können? Denn Sinn und Zweck dieser Impfung ist nicht direkt ein Gegenwehr gegen das Virus zu geben, sondern in das RNA etwas zu bewirken, dass dadurch automatisch eine Produktion von Abwehr gefördert wird, auch wenn gar kein Virus vorhanden wäre. Nun, diese CRISPR-Methode geht noch ein bisschen weiter. Ich habe schon gesagt, da ist natürlich zunächst mal sehr teuer. In Peking wurden dann zwei Babys auch auf DNA verändert, sodass sie nicht durch die Last von den erkrankten Eltern belastet werden würden, und das durch Genmanipulation. Die Eltern hatten AIDS und nun hat man das AIDS versucht herauszuschneiden. Medizin der Zukunft. Das wird auch beschrieben auf diesen Plattformen vom Weltwirtschaftsforum. Da kann man ganze also Bausteinen wahrnehmen oder wie man Covid-19 nun als Trittbett gebrauchen will für verschiedene Dinge. Und hier geht es um Human Enhancement. Das heißt die Erweiterung oder Verbesserung der Menschen. Und da geht es darum, dass man Körper verbessern möchte. Man möchte den Verstand oder den Geist verbessern. Man möchte die Lebenslänge erweitern. Man möchte Menschen züchten. Also, das heißt Eugenik. Man möchte also ideale Menschen durch Genmanipulation zusammenbringen. Das wird alles hier diskutiert auf dem Plattform, die Internetseite vom Weltwirtschaftsforum. Verbesserte Gene also, und das ganze Programm heißt Genome Engineering. Das heißt, von Ingenieur, wie wir wissen, wir können technisch an den Genen herumwirkeln, sodass das beste Produkt daraus kommt. Okay, ist das in Ordnung, so an den ursprünglichen Bausteinen Gottes sich heranzunähern?
Könnt ihr noch? Ja, es ist ja nicht leicht, um das alles auch erstmal zu hören und dann auch noch zu verarbeiten. Aber wie gesagt, dieses Gesundheitsdenken, das ist schon in den New Age-Bewegungen vorhergesagt. Das ist ein Ziel für das neue Zeitalter, dass wir alle gesund sein sollen, was ja zu einem Paradies gehören soll. Da wird dann gesagt, oder wurde damals, wir werden zu völlig neuen Menschen. Menschen, die vollkommen gesund sind, die nie mehr krank werden. Wir haben das in der Hand in Zukunft, so wird es uns gesagt. Marilyn Ferguson, auch eine, könnte man sagen, eine Frau, die die New Age-Bewegung mit in die Wege geleitet hat und sie auch weltweit verbreitet hat durch ihre Bücher und Vorträge. Sie hatte ja das Buch geschrieben, Die sanfte Verschwörung damals. Also sie wies darauf hin, es wird etwas Neues geschehen, aber sanft, das merken wir gar nicht. Das wird uns vielleicht sogar gut tun. Wir haben sogar das Gefühl, das ist gut. Und das neue Zeitalter wird also bestimmt, das sagte sie damals, von einem neuen Geist. Wie arbeitet dieser Geist? Das hat sie dann auch in ihrem Buch beschrieben. Sie sagte, die meisten Menschen, die sich auf diesen Geist einlassen, die haben gar keine Ahnung von irgendwas. Die wollen nur was Gutes für sich, für ihre Gesundheit oder vielleicht sogar für ihren Glauben. Also das sind passive Teilnehmer, die anfangen, irgendeinen Kurs zu besuchen, wo sie dann auch Spirituelles hören und damit in Verbindung gebracht werden. Dann wird aus diesen Leuten aktive Teilnehmer, weil sie werden begeistert. Sie sagen, das hat mir total geholfen. Und damit werden sie auch zu passiven Anbietern. Denn wenn irgendjemand etwas hat, dann gehen sie hin und sagen, das hat mir so gut geholfen, mach das doch auch mal. Mach auch mal einen Yogakurs. Da wirst du dich entspannen. Weil sie so begeistert sind, fangen sie an, selber eine Ausbildung zu machen. Und dann eben gibt es weiter passive Vorantreiber dieser Bewegung. Diese passiven Vorantreiber wissen auch noch nicht genau, worum es wirklich geht. Aber sie gehören schon zu denjenigen, die anfangen, Gesetze zu verändern und die eben unsere Gesetze schon antigöttlich, ja, anfangen, in die Wege zu leiten. Und dann oben nur ein ganz, ganz kleiner Teil in der Spitze, der wirklich weiß, worum es geht. Und dieser Geist, der arbeitet über die unsichtbare Welt natürlich. Über Kräfte, über Mächte, über Geister und auch über Dämonen und auch über Engel.
Ja, da ging es ganz klar um einen Geist. Aber das Problem mit dem Geist ist, dass man den nicht so gut in die Hände halten kann. Also das entgleitet einem. Und natürlich, wenn man das dann durch Technik auch bewirken kann, dann kann man die ganze Sache doch viel besser steuern. Das UN-Establishment ist auch im Kampf gegen Armut und Krankheit und hat die Ansicht, dass diese Welt wenige Menschen braucht, damit diese Welt in Harmonie bleiben kann. Nun merken wir, dass New Age-Ziele nun auch in der Führerschaft dieser Welt ein Stück weit aufgenommen werden. Und das haben wir auch schon durch diese Dame, Frau Barbara Max-Herbert, gesehen. Und die sagte etwas ganz Interessantes. Ich gebe hier die deutsche Übersetzung von dem, was sie sagte. Sie sagte, ein Viertel der Menschheit muss aus dem Gesellschaftskörper eliminiert werden, ausgelöscht, getötet werden. Wir sind verantwortlich für den Auswahlprozess Gottes für den Planeten Erde. Wir. Er, das heißt Gott, wählt aus. Wir zerstören. Wir sind die Reiter des fahlen Pferdes Tod. So in Offenbarung zu lesen. Und tatsächlich werden ein Viertel der Menschheit durch dieses Pferd, also diesen Reiter auf dem fahlen Pferd, umgebracht werden. Nun interessant, dass diese Dame, die als Vizepräsidentin Amerikas nominiert wurde, also politisch auch sehr aktiv war damals, solche Aussagen kommen. Eine Esoterikerin, eine New Agerin par excellence. Und nun sehen wir, dass das Spirituelle schon von Anfang an auch politisch aktiv sein wollte, weil diesen Geist will diese ganze Welt gewinnen. Und wenn es nicht zu sehr in eigene Hände liegt, dann muss man natürlich so vorgehen, dass man die Technik einsetzt. Dass es so weit kommt, und so hat es Frau Merlin Ferguson so gesagt, dass letztlich ein Streben danach ist, dass ein Weltherrscher die ganze Fäden in der Hand haben wird. Das heißt, diesen Geist des Antichrist, und jetzt kommen wir auf eine ganz andere Formulierung, die auch all diese unsichtbaren Wesen mitgebrauchen wird, und dann eine Bewegung, zwar von oben her ein Geist in diese Welt gibt und dann eine Person beinhaltet, die dann aufsteht und politisch und mit technischen Mitteln alles in seiner Hand haben wird. Ein Wissenschaftstheoretiker, Radnitsky, sagte, die Leute lassen sich so lange am besten manipulieren, wie sie am wenigsten wissen. Also, wer weiß denn schon, was man durch Covid-19 eigentlich noch alles vorhat? Thomas Lachenmeier, ein Redakteur einer Zeitung Faktum, sagt, Recht auf Informations- und Meinungsfreiheit wird zerstört. Marktbeherrschende Medientechnologiekonzerne wie Google, Microsoft, Twitter, Facebook, Apple und Amazon geben alle nur eine Meinung wieder und verhindern die Verbreitung unerwünschter Meinungen. Das vor allen Dingen, wenn es auch um die Maßnahmen der, mit der Corona-Pandemie einhergeht. Eine Meinung darf gelten, alles wird sonst ausgeklammert. Die Kriminalisierung und Pathologisierung der anderen Meinung. Man wird als krank bezeichnet oder als ein Verschwörungstheoretiker, wenn man sagt, das ist alles nicht in Ordnung, was hier abgeht. Die andere Meinung darf gar nicht stehen bleiben. Und so ist in Klaus Schwab Great Reset sich auf einen transhumanistischen Ansatz beziehend, und ich habe es schon gesagt, die Öffentlichkeit hat immer schon gesagt, das sei eine Verschwörungstheorie. Aber wenn man sagt, das sei eine Verschwörungstheorie, dann ist man selbst ein Verschwörungstheoretiker. Verstehen wir das noch? Etwas verwirrend. Aber es wird eine Verdrehung vorgenommen. Ein Mahnruf Im Mai dieses Jahres sagte, Deutschland ist auf dem Weg der großen Transformation. Unter der Führung von Angela Merkel, Annalena Baerbock und Klaus Schwab, auch Great Reset genannt, ist dieses Konzept der Aufbau einer globalen neomarxistischen Diktatur. Ein Mahnruf. Ja, Elke hat schon gesagt, Professor Schwab vertritt diese Meinung, wir sollen ein Einheitsgehalt bekommen, niemand soll mehr etwas besitzen, wir sollen alles gemein haben und so eine wunderbare Verteilung haben, wir werden alle glücklich darin sein, so ist seine Meinung. Wir hatten einen Freundestag unseres Vereins mit Himmelfahrt und da hat Dr. Wolfgang Nesbogel zu diesem Thema gesprochen. Ein sehr, sehr guter Vortrag. Ich empfehle das nur, sich das nochmal anzuhören. Er hat deutlich gemacht, dass, ja, was die Great Reset, diesen größeren Umbruch angeht, es darum geht, dass es ein offensives Selbstanspruch, radikale Veränderungskonzepte geht. Also man möchte wirklich radikale Veränderungen durchführen, diese Great Reset. Die Beschneidung des öffentlichen Diskurses, also Beschneidung der Meinungsfreiheit. Drittens, die religiöse Aufladen politischer Positionen, Zivilreligion. Das heißt, wenn man eine andere Meinung ist, ist man nicht politisch korrekt und wird komplett ausgeschlossen. Die Relativierung der Gewaltenteilung und des Rechtsbewusstseins, ich werde auch morgen noch darauf eingehen, aber es ist so, dass eigentlich in der Demokratie eine Gewaltenteilung da ist, die Politik durchs Rechtswesen noch korrigiert werden soll, aber diese Unterschiede werden jetzt, man könnte sagen, egalisiert. Es ist keins oder kaum mehr eins da. Die systematische Zerstörung von Gemeinschaftsstrukturen und Individualität, und da geht es auch um uns christlichen Kreisen, die da darauf aufbauen, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir das haben sollen, dass wir es haben müssen. Und deswegen hat Wolfgang Nesbogel dazu aufgerufen, Mut zum geistlichen Kampf. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Geistiger Kampf ist immer ein Kampf gegen die Lüge. Das ist ganz wichtig. Und darum ist es so wichtig, dass wir als Christen uns bemühen, herauszufinden, was Wahrheit ist. Pilatus hat diese Frage schon gestellt, dass Jesus vor ihm stand. Was ist Wahrheit? Leider hat er nicht gewartet, bis die Antwort kam. Aber wir sollen danach ringen. Denn, ich habe diesen Vers schon zitiert, diese Endzeitrede, also diese Endzeitgeschichte, 2. Thessaloniker, Kapitel 2, Vers 11, Gott sendet eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Lüge glauben? Da ist mit diesen ganzen Lockdowns, die wir jetzt unterstehen, ein großes Problem. Es sind sehr viele Falschbehauptungen, worauf diese Lockdowns sich begründen. Zum Beispiel erstens, dass es eine Grundimmunität geben müsse durch Impfung. Wissenschaft hat schon längst herausgegeben, dass 90% durch das natürliche, gottgegebenes Immunsystem gewährt werden könne. Es muss nicht ein flächendeckendes Immunität der Gesellschaft stattfinden. Zweitens, die symptomlose Ansteckung durch andere, das heißt, diese Drohung, wir könnten uns durch Menschen, die überhaupt keine Symptome hätten, anstecken, weil die es vielleicht bei sich tragen und sie wissen es gar nicht, ist nur sehr, sehr dünn belegt. Ja, wenn man Symptome hat und rumniest und hustet, klar, dann kann Ansteckung geschehen. Ein PCR-Test weist Infektion nach, ist belegt, dass vielleicht nur 1 von 6 positiv Getesteten wirklich Symptome hat, wirklich krank ist. Eine drohende Überlastung der Gesundheitssysteme und Freiheitsbeschränkung als Heilmittel. Nun dazu folgende Zahlen, jetzt Ende April, eine Erklärung des Beirats des Gesundheitsministeriums sagte, Im Jahresdurchschnitt waren 4% aller Intensivbetten mit Corona-Patienten oder Patientinnen belegt. 4%. Da haben wir durch die Medien ein ganz anderes Bild bekommen. Wie wenn die Intensivbetten nur noch mit Corona-Kranken voll waren. Die Pandemie hat zu keinem Zeitpunkt die stationäre Versorgung an ihre Grenzen gebracht. Das sagt ein Beirat von dem Gesundheitsministerium. Das ist unglaublich. Sind wir dann irregeführt? Den Eindruck mag bestehen. Dann diesen Lockdown-Desaster am Beispiel Deutschland versus Schweden. Schweden hat ja kein Lockdowns oder keine strenge Lockdowns durchgeführt. Und wenn wir dann die Todesfälle pro Millionen Einwohner Deutschlands mit Schwedens vergleichen, sehen wir eine ganz ähnliche Kurve. Also diese Lockdowns haben überhaupt nichts gebracht. Und wir denken noch, wir tun was Gutes, indem wir daran uns allen halten und mitmachen. Aber wir verstehen jetzt ein wenig, dass mit Covid-19 eine große Reset programmiert ist. Und wir verstehen auch vielleicht ein bisschen mehr, dass diesen großen Umbruch natürlich auch ein wenig mehr Zeit kostet. Und dass man gerne die Sache mit Covid etwas in die Länge zieht, damit man Zeit gewinnt, diesen Umbruch dann in gewissem Sinne ordentlich durchzuführen. Außerdem gibt es wirksame Medizin. Prophylaktisch, Immunsystem stärkende Dinge wie Vitamin D, sehr, sehr wirksam. Vor allem bei anlaufenden Symptomen frühzeitig mit einer Behandlung anfangen, also nicht nur isolieren. Das ist ja keine Heilung für die eigene Person. Dann gibt es ein Nobelgekröntes Medikament, Ivermectin gegen Viren, was auch auf Coronaviren sehr viel Hilfe erwiesenermaßen geboten hat, da wo es getestet wurde. Dann ein ganz einfaches Medizin, Natriumchlorid und Salzsäure in dieser Verbindung hilft sehr stark, da wo man es eingesetzt hat. Das einzige Problem ist, dass diese Medizin sehr billig ist. Da kann man natürlich nicht viel mit verdienen. Warum sendet Gott eine wirksame Kraft, damit Menschen an eine Lüge glauben? Und wenn ich diesen Vers lese und wenn ich jetzt diese Fakten, die wirklich auf verlässliche Quellen stammen und dem, was wir jetzt einfach durch die Medien präsentiert bekommen haben, vergleiche, dann glaube ich, wir sind irgendwie irregeführt. Wir sind geneigt, an eine Lüge zu glauben. Und das ist nicht nur hier, das ist inzwischen weltweit so. Unglaublich. Schauen wir mal, was Paulus in dem Vers vorher sagt. Er sagt da, weil sie, das heißt die Menschen, die Liebe zu der Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden, deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft, dass ihr wahnsinnig, dass sie der Lüge glauben. Weil also die Menschen generell immer gottloser wurden. Weil sie die Liebe zu der Wahrheit der Errettung allgemein ablehnten. Deswegen hat Gott irgendwann gesagt, seht zu, hier hast es. Mach mal zu. Ähnliches sagt Paulus in Römer 1, Vers 25, weil sie die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelten und den Geschöpfer Ehrung brachten und Dienst statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit, Amen. Deswegen hat Gott sie dahingegeben. Das dahingegeben. Oder er sendet eine wirksame Kraft des Irrwahns. Nun, ich glaube nicht, dass Gott das tut, um uns eins auszuwischen. Aber wir werden gleich sehen, weswegen das auch dient. Aber wohl auch, dass wenn wir der Lüge noch mehr hingegeben sind und dadurch noch mehr Not in uns erfahren werden, wir am Ende vielleicht dort ankommen, wo auch der verlorene Sohn saß, bei den Schweinen, im Elend, in Not, und dann in uns gehen und uns noch bekehren. Das ist Gottes liebevoller Ansatz. So will ich es auch immer noch so festhalten. So ist unser liebender Gott. Nun, Gott sendet eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie die Lüge glauben. Zweitens, Vers 12, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Das heißt, diese Kraft der Lüge ist ein Gericht. Dadurch, dass Menschen an diese Lüge glauben, werden sie schon gerichtet in dem Glauben. Aber diesen Glauben und das Festhalten an der Ungerechtigkeit, die da dran hängt, wird uns auch in einem Gericht Gottes bringen. Wir werden irgendwann die Rechnung präsentiert bekommen. Noch einmal zurück zu dem, was Johannes in der Offenbarung sagte. Und damit möchte ich es abschließen. Da hatten wir gesagt, dass da zum ersten Mal und so ganz deutlich von Weltherrschaft die Rede ist, was von dem Antichristen bewirkt werden wird, dass er alle Nationen, alle Sprachen unter sich binden wird. Und das hat mit dem Tier zu tun, so wird diese Regierung oder diese Weltmacht oder diese Person bezeichnet. Das Tier bringt alle dahin, dass man, Offenbarung 13, Vers 16, ihnen ein Mahlzeichen an ihrer rechten Hand oder an ihrer Stirn gibt und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Und dann wird in Kapitel 14, Vers 9 gesagt, und ein Engel sprach, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt, an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes. Also er wird Gottes Grimm, Gottes Gericht wirklich zu verspüren bekommen. Vers 11, Offenbarung 14, der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten. Und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt, hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Hier ist das Ausharren der Heiligen. Das Ausharren ist ja, dass wir wachsam sind. In einer Zeit, dass global gesehen die Lüge um sich greift. In einer Zeit, dass immer mehr Verunsicherung dadurch stattfindet, was wir um uns geschehen sehen, dass wir die Regierung nicht mehr verstehen und wo würden sie denn eigentlich hin? Und dass auch nicht deutlich ausgesagt wird, wo es hingehen soll. In einer Zeit, wo vielleicht die, die das noch durchschauen, verfolgt werden, Not leiden werden, die vielleicht in Gefängnissen kommen. Ihr, die aus Russland kommt und da diese Erfahrungen der Verfolgung nicht erfahren, noch in Erinnerung habt, wisst ein wenig, was das bedeutet. Wir hier im Westen wissen kaum, was es bedeutet, weil wir sonst so viele Jahre Frieden hatten hier. Aber es kann leicht kommen. Deswegen den Aufruf von Johannes, wir sollen ausharren. Die, die die Gebote Gottes halten und haben, und den Glauben an Jesus Christus, den festen Glauben an ihn, bewahren. Darin harret aus. Amen.